Inside People and Culture. Was Organisationen wirklich bewegt. Der Podcast mit Volker Grigo. Echte Geschichten. Ehrliche Perspektiven. Für alle, die Organisationen nicht nur verwalten, sondern gestalten und entwickeln wollen.
Nein, das ist kein Déjà-vu und ihr seid auch nicht aus Versehen wieder in die erste Folge von Inside People and Culture gerutscht, aber ich habe heute meinen allerersten Gast des Podcasts wieder bei mir und warum das so ist, das erzähle ich euch gleich. Herzlich willkommen, Steffen Buch, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung und ich freue mich natürlich, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal hier sein darf und habe mich also die ganze Woche auf die Folge hier gefreut und wird bestimmt gut werden.
Du bist ja jetzt sozusagen schon Resident, denn du warst ja auch in der ersten Folge von meinem Podcast zu Gast und da haben wir über Restrukturierungen gesprochen und ich kann sagen, das war eine Folge, die extrem stark performt hat und ich habe da ganz, ganz viel Nachrichten und teilweise auch Kundenanfragen dazu erhalten und ich habe dann später nochmal einen LinkedIn-Post zum Thema Outplacement gemacht, zum Thema Trennungskultur und der ging auch richtig durch die Decke. Und die Leute haben gefragt, kannst du nicht nochmal eine Folge zum Thema Trennungskultur machen? Und ich habe dann Nachrichten noch zu unserem Podcast erhalten. Könnt ihr nochmal mehr über das Thema Offboarding, über das Thema Outplacement sprechen? Was macht ihr da genau? Und wie sieht eigentlich eure Erfahrung in der Praxis aus? Und na klar, können wir das machen. Und ganz genau deshalb bist du heute wieder bei mir, Steffen. Lass uns vielleicht mal ganz direkt ins Thema wieder einsteigen. Du hast in den letzten Monaten ja wahrscheinlich Trennungsgespräche geführt und auch Trennung mitbekommen. Welche Szene aus einem Trennungsgespräch geht dir da denn zum Beispiel noch durch den Kopf?
Ja, sehr gerne teile ich das. Was für mich halt immer extrem bewegend ist, das ist, wenn es emotional wird in so einem Trennungsgespräch. Das heißt, wenn dann bei dem Betroffenen die Tränen fließen und es dann halt auch wirklich, du siehst, da ist jetzt jemand gegenüber, dem geht das jetzt ganz, ganz nah und dem geht das jetzt ganz, ganz schlecht, ja. Und das sind also die Situationen, die sich bei mir besonders einprägen und die auch ja wirklich nicht schön sind und man aber natürlich dann trotzdem in diesen Situationen irgendwo einen Weg finden muss, um das zu managen.
Bleiben wir doch mal ganz kurz bei dem Beispiel. Was mache ich denn konkret als Führungskraft oder vielleicht auch als HR-Mitarbeitender, wenn ich in einem Kündigungsgespräch bin und auf einmal der oder die Mitarbeiterin dann anfängt zu weinen?
Also das Wichtigste oder wie man sich da am besten erstmal drauf vorbereiten kann, ist, dass man das akzeptiert, dass genau diese Reaktion eintreten kann. Ja, das heißt, dann kommt das schon mal für mich nicht überraschend, sondern ich bin gewappnet. Das Zweite ist, erstmal trotz der Emotionalität durchatmen. Ja, man hat dann in solchen Situationen, wenn man gut vorbereitet ist, auch eine Packung Taschentücher dabei, die man dann einfach mal reichen kann und dann auch einfach mal der Gesprächsrunde, im Normalfall hat man ja dann den Mitarbeitenden und die Führungskraft und jemand aus dem Personalwesen, also der Dreierrunde auch sich zu dritt vielleicht mal den Moment gönnen, um durchzuatmen, ein Glas Wasser einzuschenken und dann sozusagen nochmal als zweiten Schritt dann einfach nüchtern reingehen und sagen, okay, was hat jetzt diese Emotion hervorgerufen? Das sind ja unterschiedliche Punkte. Das sind ganz häufig Existenzangst. Wie lange werde ich noch bezahlt? Ab wann kann ich Arbeitslosengeld bekommen etc.? Das heißt, wenn es jetzt dann wirklich dieses Thema Existenzangst ist, dass man dann einfach auch gut vorbereitet in das Gespräch reingeht und einfach auch weiß, was kann der Mitarbeitende noch erwarten? Wie lange wird er bezahlt? Wird er freigestellt? Wird er nicht freigestellt? Wie funktioniert die Beantragung von Arbeitslosengeld beispielsweise? Das sind einfach die Dinge, die man da reinbringen kann. Wenn es umgekehrt, dass man beispielsweise Reputationsangst hat oder so ein Losing-Face-Moment, dann hilft es natürlich, dass man auch Vertraulichkeit gewährleistet und das dann auch sagt. Ja, so ein, was in so einem Trennungsgespräch passiert, sollte in einem professionellen Umfeld nicht nach außen getragen werden. Also zumindest nicht von Seiten des Unternehmens. Wenn der Mitarbeiter sich dann entscheidet, das zu tun, dann okay, ist seine oder ihre Entscheidung, aber eben nicht von Unternehmensseite. Und dann kann man so eine Situation, die emotional geladen ist, auch entschärfen.
Und was ich glaube, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist einfach auch dieser Situation Raum zu geben. Emotionen sind ganz normal in so einem Prozess, in so einer Kündigung, in so einem Gespräch. Und das dann in dem Moment auch zuzulassen, das ist mehr als in Ordnung, das ist sogar notwendig. Was ich teilweise auch gemacht habe in solchen Situationen schon, ist dann auch die Person zu fragen, wir, normalerweise macht man das ja mit einer weiteren Person in so einem Gespräch, ob wir kurz den Raum für 5 bis 10 Minuten verlassen sollen, ob die Person gerne allein möchte, ob die Person, wenn sie sich dann aus dem Raum rausbewegen möchte, kurz auf die Toilette gehen möchte, um sich frisch zu machen. Ich glaube, all das sind Möglichkeiten, die man anbieten kann und die dann auch gut funktionieren in so einer Situation. Ja, wir kommen mal so ein bisschen in Richtung Insight-Moment, nennen wir das ja. Und ich weiß, beziehungsweise wir beide wissen auch, dass wir in den letzten Monaten sehr, sehr viel mit Trennungssituationen, mit Offboarding-Situationen bei Kunden zu tun hatten. Was bewegt dich denn da gerade am meisten, wenn du so auf Trennung und Offboarding in Unternehmen schaust?
Ja, also mich bewegt am meisten, dass die Luft dünner wird. Das merkt man überall. Was meine ich damit? Das ist die grundsätzliche wirtschaftliche Lage. Also wir kennen das ja eigentlich seit unseren gemeinsamen Zalando-Zeiten nur in eine Richtung, dass sich alles nur in eine Richtung entwickelt, nach oben. Ja. Alles wurde immer größer und mehr eingestellt und Teams wurden erweitert und Unternehmenszukäufe. Und jetzt haben wir eben genau den umgekehrten Weg, wo Teams bewusst kleiner gemacht werden, wo Unternehmen verkauft werden, wo Unternehmen in die Insolvenz gehen. Und damit einhergeht natürlich auch, dass diese Trennungsgespräche viel schwieriger werden, denn es kommt ja immer so ein bisschen zeitverzögert an, aber es gibt halt jetzt auch, wenn man mal im Bekanntenkreis umherfragt, dann doch das ein oder andere Beispiel von Menschen, die ihren Job verloren haben und die dann vielleicht nicht eine Woche später direkt das Folgeangebot auf dem Tisch hatten, sondern man muss sich jetzt mehr strecken und mehr anstrengen, um dann auch auf gleichem Niveau, vielleicht sogar auch als nächsten Karriereschritt, da kommen wir heute vielleicht auch noch dazu, den nächsten Karriereschritt dann angehen zu können.
Wir hatten ja jetzt das Glück, dass wir wieder zusammenarbeiten durften, und zwar auf einem Mandat bei einem Kunden. Das Thema war jetzt nicht so viel Glück, denn es ging um Restrukturierung, um Trennung, um Offboarding, genau das. Aber dazu die Frage, was du an Fehlern bei Führungskräften zum Thema Onboarding denn aktuell immer noch beobachtest. Gibt es da was, was sie eigentlich schon besser wissen sollten, die Führungskräfte?
Also grundsätzlich ist immer so die Frage der Vorbereitung natürlich für mich ganz wichtig. Und ich merke halt immer wieder, dass unvorbereitet in Gespräche reingegangen wird. Das heißt, dass man beispielsweise nicht weiß, ist jemand durch das Arbeitsrecht geschützt, beispielsweise durch einen Behinderungsgrad oder durch eine Schwangerschaft. Das ist eine Sache. Das Zweite, was ich aber auch feststelle, wenn beispielsweise eine performancebedingte Kündigung dann erfolgt oder vielleicht auch in Richtung verhaltensbedingte Kündigung, dass im Vorfeld keine Signale gesetzt wurden. Ja, das heißt, dass man in ein Gespräch reingeht und im Kündigungsgespräch der Mitarbeitende zum ersten Mal erfährt, dass da mit der Performance irgendwas nicht gepasst hat. Das sind schon die Fehler, die ich dann meistens beobachte.
Ja, und ich glaube, dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass mangelhafte Vorbereitung oftmals der Fall ist, das ist was, was ich definitiv auch sehe und wo wir ja beispielsweise auch in unserer Arbeit aktiv vorher mit Führungskräften arbeiten, die auf diese Situation vorbereiten, trainieren auf diese Situation, damit sie dann eben auch in der Situation sehr, sehr sicher und gut agieren können. Wir wissen beide, eine Trennung ist nie fair und kann auch gar nicht fair sein, weil eine Seite immer darunter leidet, aber das Ganze eben halt mit guter Vorbereitung und Wertschätzung auch machen. Und ich sehe sehr, sehr häufig, wenn man nur auf Trennungsprozesse schaut, dass man eben halt auch gute Führung in Anführungsstrichen entlarven kann. Woran erkennst du, Steffen, denn, ob die Führungskultur in einer Trennung auch positiv ist?
Ja, also erstmal bin ich der festen Überzeugung, dass durch gute Führung sich viele Trennungen auch vermeiden lassen. Ja, das fängt nämlich damit an, dass aus meiner Erfahrung heraus häufig Menschen auf Positionen eingestellt werden, die dann entweder so gar nicht gebraucht werden im Unternehmen, ja, oder dass auf eine Position ein Mensch eingestellt wird, der da irgendwie gar nicht so richtig drauf passt. Und das sehe ich schon als eine Führungsaufgabe, dass man sich beispielsweise Zeit nimmt und eben nicht nur im Hier und Heute denkt, sondern auch einfach nach vorne rechnet, in 6 Monaten, in 12 Monaten, wie sieht mein Team aus, welche Aufgaben kommen auf mein Team zu, welche Fähigkeiten werde ich in 12 Monaten in meinem Team brauchen und dann im Endeffekt auch dahingehend hired, ja? Denn man darf ja nicht vergessen, von dem Zeitpunkt, wo ich mich entscheide, jemanden einzustellen, bis zu dem Zeitpunkt, wo der oder diejenige dann bei mir den ersten Arbeitstag hat, vergehen im besten Fall 6 Monate, häufig aber auch irgendwie 12 Monate. Das heißt, in den 12 Monaten hat sich, ich sag mal, der Laden weiter bewegt und den Mitarbeitenden, den ich dann eingestellt habe, der sollte dann bestenfalls natürlich immer noch drauf passen. Und wenn das, wenn ich diese Hausaufgaben eben nicht mache, dann laufe ich Gefahr, dass ich da jemanden einstelle und den innerhalb der Probezeit dann auch wieder kündigen muss. Das wird dann natürlich keiner sagen. Keiner wird sagen, ja Mensch, hätte ich mir vorher mal Gedanken machen müssen, wie sich ein Team weiterentwickelt, sondern das ist dann dieses klassische, der bringt's halt nicht und jetzt müssen wir in der Probezeit die Reißleine ziehen. Aber ganz häufig ist das einfach die Folge von so einer, nicht weit genug vorausgedacht. Und was das halt besonders schwer macht, das ist, dass ich als Führungskraft nicht alles weiß, um das vorherzusagen, ja, sondern ich muss mir Wissen auch holen, ja, ich muss das auch einfordern, ich muss verstehen, wie sich die Firma weiterentwickeln möchte, ich muss verstehen, wie sich der Markt, in dem sich die Firma befindet, entwickelt, ich muss verstehen, was passiert gerade mit der Konkurrenz der Firma, ich muss verstehen, was passiert mit den Produkten, wie die Produkte entwickeln, dann kann ich diese Informationen zusammennehmen und überlegen, was bedeutet das für meine Abteilung und die Fähigkeiten, die ich dann in meiner Abteilung brauche. Und das ist für mich halt schon so ein Punkt, wo wir auch gefragt sind, Führungskräfte zu schulen und zu enablen, eben dieses Vorausdenken als eine Standardaufgabe in ihrem Verantwortungsbereich zu sehen.
Und eine Perspektive, die da in der Tat ja sehr, sehr häufig auch vergessen wird, ist ja die Perspektive der Bleibenden, also die Mitarbeitenden, die dann auch im Unternehmen wirklich weiterarbeiten, die sogenannten Survivors, wie ja oftmals auch gesagt wird. Was unterschätzen denn Unternehmen deiner Meinung nach am stärksten in Bezug auf die Survivors, die bleiben?
Ja, das ist, ich möchte das eigentlich mal festmachen an der Kapazität, die man da rein gibt als Führungskraft oder vielleicht auch von Seiten der Personalabteilung. Wenn ich jetzt ein Layoff in einem bestimmten Bereich habe, dann ist es ganz häufig so, dass ich 90% meiner Energie und meiner Zeit auf diesen Layoff verwende. Und wenn ich sage auf diesen Layoff, dann auf die tatsächliche Kündigung der die eben von diesen Einsparmaßnahmen betroffen sind. Nur 10% verwende ich darauf, eben mich um die Survivors zu kümmern. Das sind aber diejenigen, von denen ja in dieser Situation ganz viel verlangt wird. Denn mit so einem Layoff geht ja auch ein Change hervor. Arbeit muss umverteilt werden, Prioritäten müssen neu gesetzt werden, Verantwortungsbereiche müssen neu gestaltet werden. Eigentlich sollte das genau umgekehrt sein. Ja? Ich sollte 10% meiner Kapazität auf die Kündigungen verwenden und 90% auf die tatsächliche Restrukturierung. Das heißt, mit weniger Menschen das gleiche Resultat erzielen können. Und das geht einfach nur, wenn ich smart die Verantwortungsbereiche neu definiere, Prioritäten neu setze. Was das natürlich nicht bedeutet, das ist, dass ich dann die Layoffs nur halbherzig mache oder nicht mit dem nötigen Respekt angehe. Aber was halt schon Sinn machen kann in solchen Situationen ist, dass man sich beispielsweise, wie wir das ja jetzt in unserem letzten Projekt auch gemacht haben, als Externe jemanden rein, sich einfach um diese Layoffs kümmert und sicherstellt, dass man als Unternehmen auch rechtssicher unterwegs ist, dass die Kündigungsschutzklagen im Rahmen bleiben und nicht ausufernd sind, dass keine prozessuale Risiken entstehen. Und dass man die internen Mitarbeiter die Führungskräfte, die im Unternehmen sind, dass sie sich einfach voll und ganz auf den anderen Teil der Restrukturierung konzentrieren können.
Ja, und etwas, was ich noch beobachte, was Unternehmen unterschätzen bezüglich der Survivor, ist, dass ja die Mitarbeiter, die bleiben, auch ganz, ganz genau sehen, wie umgegangen wird mit den Mitarbeitenden, die gekündigt werden. Ne? Das ist ja etwas, was sehr, sehr transparent teilweise auch ist, weil die Menschen dann noch eine Zeit lang danach im Unternehmen sind. Die reden miteinander und die reden eben halt auch über diese Kündigung an sich. Und wenn das Ganze falsch gemacht wird, dann ist das ja auch was durchaus zu einem massiven Misstrauen der bleibenden Mitarbeitenden auch führen kann. Umgekehrt, genauso, wenn du das Ganze gut machst, dann kann eben halt auch Stärke und Vertrauen an die Leute, die bleiben, signalisiert werden, weil die dann sagen, okay, ja, die Situation ist jetzt schlimm, der Person wurde gekündigt, aber es ist wertschätzend passiert, es ist mit Unterstützung passiert und ich würde mich in so einer Situation zumindest durch den Prozess gut geleitet fühlen. Natürlich ist es keine schöne Situation, die wird es auch nie sein, aber zumindest bin ich an die Hand genommen worden und damit gut umgegangen worden.
Ja, absolut. Und entschuldige, bitte.
Mach du.
Ja, ich wollte noch ergänzend sagen, dass ich hatte jetzt irgendwo so eine Statistik gelesen, dass die Eigenkündigungsrate bei den Survivors um rund 30% höher ist im Vergleich zu normal. Und das ist natürlich auch wiederum so eine Geschichte, die Menschen, die als erstes kündigen in solchen Situationen, das sind typischerweise die High-Performer im Team, ja. Die dann sagen, ich habe überhaupt keine Lust hier vielleicht in der zweiten oder in der dritten Welle dann damit dabei zu sein. Und das wäre übrigens noch ein weiterer Hinweis von meiner Seite, dass man von Unternehmensseite sich ganz genau überlegt, wenn ich ein Layoff mache, wer soll davon betroffen sein? Ich rate ganz stark davon ab, mit so einem Ansatz da reinzugehen. Ja, jetzt machen wir erstmal so die kleine Variante und schauen dann mal, ob es ausreicht. Und wenn nicht, dann schieben wir nochmal in 3 Monaten nochmal eine kleine zweite Welle oder vielleicht sogar noch eine dritte Welle hinterher. Denn das ist der schleichende Tod, der dann irgendwann auch nicht mehr aufgehalten werden kann, ist dann einfach unglaubwürdig. Das heißt, mein Tipp hier ist im Vorfeld und da sind ist die Finanzabteilung der größte Freund der Personalabteilung, sich zusammenzusetzen, wenn es jetzt um Kosteneinsparung geht oder zwingend Kosteneinsparung, dass man sich überlegt, wen oder wie viel muss man einsparen, um wirklich konservativ mit dem konservativen Finanzplanung zurück in die Erfolgsspur zu kommen und dass man sich dann da auch noch tatsächlich einen kleinen Puffer einbaut. Ja, das heißt, klare Aussage von mir, wenn ich rein finanziell gesehen 10 Layoffs bräuchte, dann würde ich mit 12 gehen, in einer Welle, die 12 durchziehen und dann wieder sozusagen zurück in die Erfolgsspur, aber eben bei diesem einen, bei dieser einen Welle bleiben.
Ich habe ja nach der ersten Folge von Inside People and Culture ein paar LinkedIn-Nachrichten bekommen mit Rückfragen. Die habe ich natürlich in der Zwischenzeit schon beantwortet, aber ich möchte sie natürlich gerne auch an dieser Runde mal stellen, damit auch die anderen HörerInnen so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was denn die Community auch interessiert. Und eine Frage war da zum Beispiel von einer Führungskraft, was denn die eine Sache ist, die sie nach einem Kündigungsgespräch oder nach einer Kündigungsrunde immer mit ihrem Team machen sollte. Hast du da eine Antwort drauf, Steffen?
Also ich würde ganz offen und ehrlich in den Austausch gehen und ich würde dann mit den verbleibenden Mitarbeitern auch, ich sag mal, in so einem Moment der Wahrheit auch einfach teilen, hey, wie ist es mir dabei gegangen als Führungskraft? Denn das ist ja nie eine einfache Entscheidung und dass man dann aber auch nochmal sagt, okay, und warum stehe ich aber trotzdem als Führungskraft hinter dieser Entscheidung? Ja, dass man und dass man gleichzeitig auch, sagen wir mal, einen Ausblick in die Zukunft gibt. Wie geht es jetzt weiter? Ja, das sind ja ganz viele Fragen und ich nenne diese Phase danach, also ich spreche eigentlich auch gar nicht so gerne von einem Team-Meeting, sondern ich würde diese Phase danach immer als so eine Art Hypercare-Phase sehen, wo man einfach auch vermehrt Check-ins hat, wo man vermehrt einfach auch die individuellen Gespräche sucht, um einfach so ein Gefühl zu bekommen, was bewegt das Team, was sind vielleicht auch für Ressentiments oder was sind für Ängste da, wie geht's dem Team, ja, und jeder ist da auch anders, das muss man auch verstehen. Also es gibt Menschen, die belastet das irgendwie nicht so, ja, also der Typ cooler Surfer, so nach dem Motto, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich halt mit meinem Van jetzt irgendwie 3 Monate nach Portugal zum Surfen gehen kann oder so, positiv ausgedrückt, ja, und nichts gegen Surfer, aber und dann gibt's aber andere, den hast du schon 10-mal gesagt, dein Job ist sicher und die können aber trotzdem 3 Wochen lang nachts nicht schlafen, und da muss man auch die Menschen dort abholen, wo sie einfach individuell stehen, ja, und das wäre eigentlich mein größter Tipp für
ja. Ja, meine Antwort war auch in Richtung Touchpoints, also wirklich auch immer wieder Möglichkeiten schaffen, für die Mitarbeitenden, für das Team mit der Führungskraft zu sprechen und natürlich auch aus Perspektive der Führungskraft dem noch bestehenden Team natürlich im Rahmen der Möglichkeiten Stabilität und Sicherheit zu geben. Das ist sehr, sehr leicht gesagt in der heutigen Zeit. Wo gibt es heute noch Stabilität und Sicherheit? Aber genau das ist ja der Spagat, den Führungskräfte heute auch eingehen müssen und wofür sie auch da sind. Eine weitere Frage war, ob wir ein Beispiel haben, wo eine Trennungsrunde das Vertrauen im Team paradoxerweise gestärkt hat. Und ich würde da, bevor du gleich antwortest, gerne einmal kurz vorausgehen. Ja, wir haben viele dafür. Einmal geht das Ganze in die Richtung, wo natürlich Mitarbeitende dann in so einer Trennungsrunde auch das Unternehmen verlassen müssen, die das Team in Form von toxischem Verhalten, schlechter Performance vorher sowieso schon beeinträchtigt haben, sage ich jetzt mal. Das heißt, in dem Moment reden wir von einer Art Befreiungsschlag, der unfreiwillig passiert ist, nicht weil die Führungskraft es absichtlich darauf kommen lassen hat, sondern weil es ihr abgenommen wurde quasi. Das heißt aber, die Menschen im Team sehen, dass die Performance so oder das Verhalten in der Art und Weise nicht geduldet wird und dann natürlich die Person weg ist und wieder Raum entsteht, um eben eine gute und gewollte Performance auch zuzulassen. Das ist etwas, was ich häufiger sehe, dass das wirklich auch so wirkt. Kannst du da noch was hinzufügen, Steffen?
So 2 Beispiele sogar. Und das eine ist, ich bin ja ein großer Freund davon, von Großraumbüros. Also ich liebe das, mit meinem Team in einem Büro zu sitzen. Und in einem meiner Positionen habe ich dann auch die Bürogegebenheiten ein bisschen umgestaltet und habe aus einem Einzelbüro, oder ich hatte ein Einzelbüro und davor war dann das Großraumbüro, habe ich ein riesiges Büro gemacht und saß dann da mit dem Team zusammen und habe festgestellt, dass da auch von einer Mitarbeiterin Verhalten an den Tag gelegt wird gegenüber den Kollegen, das ging gar nicht, ja. Also es war einfach permanent unter der Gürtellinie, respektvoller Umgang. Und von der Kollegin habe ich mich dann auch getrennt und ich habe dann gemerkt, wie innerhalb kürzester Zeit so ein richtiges Aufatmen durch dieses Büro gegangen ist. Eigentlich alle froh waren, dass besagte Person nicht mehr da ist. Das ist das erste Beispiel, was ich hier teilen kann. Und das zweite ist, da ging es in einer Abteilung, die war wie zweigeteilt. Ja? Also nicht wie eine Abteilung, so als eine Abteilung, sondern da gab es so die eine Hälfte und die andere Hälfte, die permanent irgendwie gegeneinander gearbeitet haben und auch ganz viel dann Absicherungsdenken an den Tag gelegt haben und sich eigentlich den ganzen Tag nur noch darum geschert haben, wie muss ich das tun, damit mir die mir nicht gut gesonnenen Kollegen nicht an Karren pissen können. Und durch eine Umstrukturierung im Team haben wir dann aus diesen zwei Teilen auch wieder ein Team gemacht. Und das ist auch so ein wie befreiend. Ja? Also das Team ist durchgestartet, das ist richtig erfolgreich geworden. Und der Spaß ist zurückgekehrt. Sind dann auch noch so ein, zwei tolle neue Hires als Verstärkung dann da reingekommen. Und da ist aus so einem Team, was so die Lame Duck im Unternehmen war, ist so ein High-Performance-Team geworden und dabei mit riesen viel Spaß. Und das ist vielleicht auch noch ein Beispiel, wo so ein Layoff auch was Gutes bewirken kann.
Nun kam nach unserem Restrukturierungspodcast der Wunsch, dass wir mal ein bisschen mehr über Outplacement sprechen, über Outplacement auch als konkretes Führungsinstrument. Und bevor wir das im Detail tun, möchte ich von meiner Seite aus nochmal sagen, dass ich diesen Begriff Outplacement immer nicht so gerne mag. Also der hört sich ja sehr, sehr nach Entfernen, nach Raus nehmen, sehr, sehr negativ behaftet an. Und für mich ist es nämlich genau eigentlich gar nicht das. Für mich ist Outplacement eher die Möglichkeit, den Blick nach vorne zu richten, Motivation eben halt auch wieder anzuheizen, wenn man das so sagen kann, und den Mitarbeitenden auch ein Enablement zu geben für die Zukunft und auch ganz oft dafür, was Besseres zu finden als das, was sie vielleicht vorher hatten. Und deshalb finde ich Outplacement vom Begriff her immer so ein bisschen, ja, unkomfortabel, kann ich jetzt sagen. Aber vielleicht kannst du einmal kurz erklären, Steffen, wie wir in den letzten Monaten wirklich nicht nur Unternehmen, sondern auch den Mitarbeitenden, von denen sich getrennt wurde, geholfen haben, mit dieser Situation fertig zu werden.
Ja, sehr gerne. Also, als wir da angefangen haben, wir sind, so viel kann ich vielleicht sagen, von einem Kunden beauftragt worden, bei der Restrukturierung des Unternehmensbereichs mitzuwirken oder zu helfen. Und der Ausgangsgedanke war, dass wir einfach ganzheitlich an das Problem herangegangen sind. Denn da ist auf der einen Seite das Unternehmen, das in diesem Fall effizienter werden wollte und auch, ich sag mal, die gleiche Arbeit mit weniger Menschen erledigen wollte. Und auch, es zeigt ja das Ergebnis auch, dass das machbar war, auch wenn man sich so Vergleichsstudien anschaut. Auf der anderen Seite gehört aber eben zu dieser ganzheitlichen Betrachtung auch dazu, dass man sich dann die betroffenen Mitarbeiter anschaut und vor allen Dingen sich auch da ein Stück weit reinversetzt und sagt, hey, was brauche ich denn als Mitarbeiter, der seinen Job verloren hat, um über diesen Jobverlust möglichst schnell hinwegzukommen? Da war für uns beide ja klar, dass wir gesagt haben, hey, wenn ich in der Lage bin, jemandem was Gleichwertiges oder vielleicht sogar was Besseres anzubieten als das, was jemand in Bezug auf den Job gehabt hat und verloren hat, dann ist es auch für mich als Betroffener oder Betroffene ziemlich einfach, über diesen Jobverlust halt hinwegzukommen. Und das war die Ausgangssituation. Und wir haben uns dann einfach gefragt, okay, wie kann man das angehen? Und auf der Unternehmensseite haben wir dann einfach unterstützt mit einem klaren Prozess, mit einem klaren Timeline, durch eine Kommunikationsstrategie, aber auch durch ein Enablement. Das heißt also, wie führt man so ein Gespräch? Was muss man machen, damit man gut vorbereitet in so ein Gespräch rein ist? Wie findet man auch die Menschen, die dann von dem Layoff betroffen sein sollen. Ja, heißt, wie macht man da also auch strukturiert im Hintergrund einen Prozess, dass es eben nicht der Nasenfaktor ist, der dann entscheidet darüber, hey, du verlierst den Job und du darfst bleiben. Und gleichzeitig für den betroffenen Mitarbeiter haben wir einfach ein Programm entwickelt, wo wir gesagt haben, hey, wir nehmen dich erstmal dort auf, wo du jetzt bist, nämlich mit der Message, hey, in dem Unternehmen geht's nicht weiter und du verlierst deinen Job. Arbeiten im ersten Schritt an deinem Selbstvertrauen, ja, weil das macht ja was mit jemandem. Wenn du da deinen Job verlierst und jemand sagt dir, hey, du wirst nicht mehr gebraucht, du hast vielleicht viele Jahre für das Unternehmen gearbeitet, hast alles gegeben, hast vielleicht auch mal auf den Urlaub verzichtet oder Zeit mit der Familie verzichtet, den Job in die erste Reihe gestellt und dann sagt dir jemand, nee, hat aber alles irgendwie keinen Wert jetzt für die Zukunft und du bist jetzt weg, das macht ja was mit deinem Selbstvertrauen. Und wichtig ist in diesem Moment einfach zu verstehen, dass du da bei weitem nicht alleine bist. Ja? Das passiert jeden Tag hunderte von Male, tausende von Male. Und es liegt also in den allerwenigsten Fällen am Mitarbeiter oder allein am Mitarbeiter, ja, sondern meistens sogar gar nicht am Mitarbeiter und in wenigen Fällen ist das dann irgendwie so eine Kombination aus vielleicht nicht der richtige Job zu den richtigen Qualifikationen, die dann da sind. Und wir gehen dann von diesem Aufbau des Selbstvertrauens über in eine Phase, wo wir einfach sagen, hey, und jetzt überleg dir doch einfach mal, was willst du mit deiner neu gewonnenen Freiheit machen? Ja, denn es ist ja auch, wenn ich dann meine Verpflichtung der Firma gegenüber nicht mehr habe, auf einmal tritt da ganz viel Freiheit. Und dann geht es eben dann in unserem Training darum, dass man diese Freiheit für sich erstmal erkennt und dann im zweiten Schritt auch überlegt, was möchte ich denn damit machen? Und das weißt du ja auch, da kommen dann manchmal ganz andere Sachen heraus als das, was man eigentlich gearbeitet hat. Und jemand sagt, Mensch, eigentlich ist mir das viel wichtiger als das, was ich seither hatte und ich möchte mich einfach darauf fokussieren. Bei anderen ist das dann auf einmal diese Freiheit auch lokal, ja, die dann sagen, Mensch, ich wollte eigentlich schon immer mal woanders wohnen, ja, oder woanders hinziehen. Ja, dann ist jetzt genau die Situation. Und dann gehen wir einfach von diesem, wenn diese Klarheit da ist, was möchte ich machen, holen wir die Menschen ab und sagen, okay, und wie erreichen wir das gemeinsam? Ja, wie ist der beste Weg dahin? Und dann gibt es da natürlich viele Tricks und Kniffe von ich nutze mein vorhandenes Netzwerk, um meine neuen beruflichen Pläne zu verwirklichen, über ich erweitere mein Netzwerk genau so, dass eben dieses erweiterte Netzwerk mich dann dabei unterstützt, meinen nächsten Plan zu finden. Dann aber auch solche ganz praktischen Anwendungsfälle, wie sollte ein CV aufgebaut sein? Wie gehe ich in Werbungsgespräch rein? Wie mache ich dann vielleicht auch eine Gehaltsverhandlung oder wie starte ich dann, wenn ich dann einen Vertrag unterschrieben habe im neuen Unternehmen, wie gestalte ich meine Probezeit, damit ich dann da auch wirklich ankomme? Und im Endeffekt zusammengefasst für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die ihren Job verloren hat, wir holen den Menschen dort ab, wo er gesagt bekommt oder sie gesagt bekommt, hier geht's nicht weiter und begleiten bis zum erfolgreichen Bestehen der Probezeit im neuen Job.
Ja, und ich glaube, unser Programm zeichnet auch wirklich etwas aus und das sind meiner Meinung nach drei Dinge. Das sind einmal die Flexibilität, die das Programm mit sich bringt. Das ist die Innovativität, die das Programm mit sich bringt und das ist das Wissen, was wir letztendlich weitergeben. Und mit Flexibilität an der Stelle meine ich einmal unser Learning Management System, was wir selbst haben. Das heißt, wir gehen in solche Projekte dual ran, um das mal so zu sagen, nämlich mit natürlich unserer Expertise, die wir beide mitbringen, die wir dann auch in Coachings, in Beratungsgesprächen anwenden. Aber wir gehen in solche Gespräche auch immer mit einem E-Learning Mentoring rein, was zusätzlich begleitend zu dann der Coaching-Phase auch stattfindet. Und in diesem E-Learning, da geht es beispielsweise darum, wie man damit umgeht, wenn man den Job hinter sich lassen muss. Es geht aber auch darum, dass man lernt, wie man den Jobmarkt wieder analysiert und dann eine passende Stelle findet. Wir schauen gemeinsam auf den Lebenslauf und die Bewerbungsunterlagen. Wir gucken uns in diesem E-Learning und natürlich auch in den Coaching-Gesprächen zusammen dann das Personal Branding, das LinkedIn-Profil an und optimieren da gemeinsam und führen wirklich die betroffene Person dann auch von der Bewerbung bis hin zu der Verhandlung im Auswahlprozess und dann aber auch die Ermöglichung von dem neuen Start in die Rolle, da nochmal Input mitzugeben. Das ist, glaube ich, das, was wirklich herausragend ist bei uns. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Innovativität. Das heißt, wir kombinieren zusätzlich zur Flexibilität auch noch, dass wir dieses ganze Package relativ individuell gestalten können. Ne? Es gibt Kunden, das haben wir jetzt gesehen, die sagen, sie möchten das Ganze eher auf einem automatisierten E-Learning-Pfad machen und haben kleinere Touchpoints, die dann persönlich sind. Wir haben aber auch Kunden, die sagen, es gibt jetzt hier 5 Stunden Coaching oder sogar 10 Stunden Coaching pro Outplacement-Fall und das E-Learning, das machen wir so ein Self-Paced nebenbei, ne? Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil. Ein großer Vorteil ist natürlich auch einfach, dass wir HR-Profis sind. Ne? Also wir geben unsere Expertise aus HR-Sicht mit. Wir wissen ganz genau, wie Personaler beispielsweise auf Bewerbungsunterlagen schauen, wie Personaler in Gespräche reingehen und können da eben halt dann auch die Leute fit machen für Bewerbungsgespräche beispielsweise. Und was ich auch noch sehe, ist ein großer Vorurteil, nämlich ein Vorurteil gegenüber Outplacement. Outplacement sei nur Führungskräften vorbehalten. Das war früher sicherlich ganz, ganz stark so, dass das wirklich nur C-Level-Mitarbeitenden, Führungskräften zur Verfügung gestanden hat. Oder aber auch Outplacement sei einfach viel zu teuer. Und zu beiden kann ich sagen, nein. Also mittlerweile sind Outplacement-Programme auch für Mitarbeitende erschwinglich bzw. bezahlbar und vor allen Dingen auch immer noch günstiger als der Schaden, der in der Firma bleibt, wenn nämlich eine verbrannte Kultur beispielsweise zurückbleibt. Und ich kann sagen, dass wir sehr, sehr viele Mitarbeitende jetzt durch dieses Programm genommen haben, sowohl zusammen als auch individuell. Und dass da sehr, sehr viel Dankbarkeit da war, nicht nur auf Mitarbeiterseite, sondern eben halt auch auf Seite des Unternehmens. Und vom Preis her bewegt sich sowas, je nachdem, wie man das Package dann eben auch schnürt, in einem dreistelligen bis natürlich vierstelligen Bereich. Das kommt ganz stark darauf an, wie viele Menschen durch das Programm gehen und wie viele persönliche Touchpoints man dann auch hat, wie viel Beratung, wie viel Coaching-Power da dann auch reingesteckt werden soll. Ja.
Ich würde da ganz gerne noch einmal einhaken und auch nochmal was ergänzend dazu sagen. Wir haben ja jetzt auch die Zahlen vorliegen. Das heißt, wir haben beispielsweise gesehen, dass wir hatten jetzt in einem Projekt rund 40 Menschen, die von einem Layoff betroffen wurden. Und aus diesen 40 sind 4 oder 5 Arbeitsrechtsfälle geworden, meine ich. Wer Personaler von euch ist, der weiß auch, dass diese Quote relativ gut ist. Ihr wisst auch, was die Kosten, selbst ein einfacher Arbeitsrechtsfall, bin ich immer irgendwie oberhalb von 3.000 Euro, aber häufig 15 oder noch darüber hinaus, was mich das dann kostet. Und das sind auf jeden Fall dann auch Gelder aus meiner Sicht, die man viel besser in Outplacement steckt oder wir das nennen Career Transition, weil wir das wirklich als eine Transition ansehen und nicht als ein reines Abschieben aller Outplacement. Und was ich vielleicht auch noch aus der Erfahrung der Arbeit mit den Betroffenen sagen kann, das macht unheimlich viel Spaß und Freude, mit Menschen über die Zukunft zu sprechen und diese Energie, die da ist. Ja, also jeder von uns besitzt ja Energie. Und wenn ich dann diese Energie nehme und diese Energie darauf verwende, mich über meine Zukunft, eine Zukunft zu machen und über meine Zukunft nachzudenken und an meiner Zukunft zu arbeiten, dann bleibt, das ist unsere Erfahrung, nur noch ganz wenig Energie übrig, um schlechte Bewertungen auf Kununu zu schreiben. Und das ist auch ein viel gesünderes Einsetzen von Energie, sowohl für den oder die Betroffene als auch für das Unternehmen. Und das heißt, aus meiner Sicht ist dieses Thema Career Transition etwas, was sich aus sowohl Unternehmenssicht als auch aus Sicht des Mitarbeitenden immer lohnt, ja.
Würdest du denn, Steffen, CHROs oder Personalleitern raten, die in 2026 sicher vor einer Trennungswelle stehen, aber es jetzt noch nicht offen sagen können?
Ja, also möglichst viel Hintergrundinformationen erstmal zu sammeln und auch sich gedanklich eine Strategie zurechtzulegen. Das heißt also, wann ist was auf der Timeline geplant? Man schlecht beraten ist, wenn man nicht genügend Zeit hat, um das ordentlich vorzubereiten. Dann wissen wir ja auch, dass wenn ich einen Layoff mache, die Ersparnis in aller Regel nicht nach 2 Wochen eintritt, sondern typischerweise frühestens nach 3 Monaten, je nachdem, wie dann die Kündigungsfristen und so weiter auch sind. Das heißt, da muss mit entsprechendem Vorlauf geplant werden. Was ich dann auch empfehlen würde, das ist einmal mit jemandem sprechen, der sowas schon mal gemacht hat. Ja, auch wir stehen hier für Gespräche zur Verfügung, auch unverbindlich einfach mal so ein Gespräch haben, sagen, hey, das steht an und was könnt ihr uns empfehlen? Und dann im Endeffekt auch ein Core-Projektteam im Kopf haben. Und da muss dann natürlich irgendwo eine Arbeitsrechtskomponente mit drin sein. Da muss irgendwo eine Finance-Komponente mit drin sein. Da müssen irgendwie HR-Business-Partner mit drin sein. Da muss irgendwo ein Enablement für Führungskräfte mit drin sein. Und da muss eine Kommunikation in irgendeiner Weise sein. Wenn man da schon mal gedanklich die Namen für dieses Kernteam hat, dann ist man da, glaube ich, richtig unterwegs.
Steffen, du kennst das ja schon vom letzten Mal. Ich habe jetzt mal wieder ein paar Halbsätze für dich vorbereitet. Ja. Die darfst du ganz gerne vervollständigen, wenn ich sie dann jetzt gleich nenne. Und zwar würde mich dein Halbsatz interessieren zu: Gute Trennungskultur beginnt damit, dass Führungskräfte
strategisch arbeiten, ja, und strategisch, ich habe es ja vorher schon gesagt, auch vorausplanen, was kommt auf meine Abteilung zu und dann auch durch dieses strategische Arbeiten, wenn möglich, Trennungen vermeiden.
Das Schlimmste, was man Menschen in Kündigungssituationen antun kann, ist:
Sie im Unklaren lassen, die Wahrheit nicht aussprechen und die Dinge nicht beim Namen zu nennen.
Outplacement ist dann wirksam, wenn?
Wenn ich in der Lage bin, durch ein Angebot den betroffenen Mitarbeitenden ein mindestens gleichwertiges Angebot zu machen, beziehungsweise sie in die Lage versetze, auf gleichem Niveau möglichst schnell.
Ein Unternehmen zeigt sein wahres Gesicht, wenn? Ein
Unternehmen zeigt sein wahres Gesicht, wenn es ernst wird und wenn es zur Sache geht, wenn ich unternehmerische Entscheidungen durchsetzen muss, die unpopulär sind. Und dann kann ich genau sehen, wie wird denn mit Mitarbeitenden umgegangen in diesen Situationen.
Ja, Steffen, danke auf jeden Fall für die Halbsätze. Danke auch für die Einblicke in die Trennungskultur in der Praxis, wenn man das so nennen kann. Und du weißt ja, auch beim letzten Mal hast du mir einen hervorragenden Gast empfohlen, nämlich den Huni Park, der eine grandiose Folge hier abgeliefert hat. Wirklich eine ganz, ganz spannende Folge, kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören. Und deshalb bin ich jetzt extrem gespannt auf deine nächste zweite Empfehlung, weil die erste schon so großartig war. Wen würdest du denn als nächstes für meinen Podcast empfehlen, Steffen?
Ja, also da ist mir ganz spontan der Dual CEO von OMA, dem HR-Teil, den er verantwortet, in den Kopf gekommen. Und warum? Warum Dual? Weil er natürlich in der HR-Welt super gut vernetzt ist, weil er ganz viele Gespräche führt und weil er erstmal in diesem OMA-Kontext, glaube ich, einen richtig coolen HR-Arm aufgebaut hat und immer weiter aufbaut. Und ich von Halbjahr zu Halbjahr sehe, wie sein Vorhaben da wächst. Und ich denke einfach, durch die Vielzahl an Gesprächen, die er hat und auch durch diese Zukunftsorientierung, die er hat, dass er da bestimmt super interessante Insights in deinem Podcast für deine Zuschauer und Zuhörer liefern wird.
Definitiv. Dual ist ein absolut feiner Kerl und ich werde auf ihn zugehen und freue mich, wenn er hier im Podcast zu Gast sein kann. Ja, ich glaube, wir haben heute nochmal gesehen wieder, dass es sehr, sehr entscheidend ist, wie Menschen gehen und dass auch das entscheidend ist für die, die bleiben. Das trifft heute auf die Unternehmenskultur, aber eben halt auch auf den Prozess sehr, sehr zu. Und wenn ihr gerade vor Trennung steht, dann redet definitiv darüber, bevor ihr in die Gespräche reingeht. Kontaktiert uns gerne, wenn ihr Unterstützung dazu braucht. Und ja, Steffen, danke auf jeden Fall für all deine Insights und danke auch an alle ZuhörerInnen, die heute wieder mit dabei waren. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast bewertet und auch abonniert. Danke, Steffen, und ein Danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Sehr gerne. Vielen Dank, auch von meiner Seite.
Das war's für dieses Mal. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. In der Zwischenzeit folgt mir auf LinkedIn und schaut auf www.volkegrigo.de vorbei. Bleibt neugierig.